Ehrlich gesagt, vor allem Dingen, wenn man sich den IQB-Bildungstrend anguckt, der ja auch noch nicht mal zu einem Seitwärtstrend geführt hat, sondern weiterhin zu einem Abwärtstrend, gehe ich nicht davon aus, dass es jetzt bei den PISA-Ergebnissen anders sein wird. Genau, also Mathematik ist natürlich kein sprachfreies Fach und das ist auch gut so. Es ist total wichtig, dass wir mit den Kindern ins Gespräch darüber kommen, was passt eben zu dem, was du da gerade gemacht hast und warum passt es. Immer wieder klarzumachen, das, was du einmal gelernt hast, das brauchst du in Mathe immer wieder und es geht immer weiter.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihm.
Rechnen gehört neben Lesen und Schreiben zu den grundlegenden Fähigkeiten, die Kinder in der Schule lernen müssen. Studien zeigen aber, dass viele Schülerinnen und Schüler nicht einmal die Mindestkompetenzen erreichen, die für das weitere Lernen so wichtig wären. Laut einer aktuellen UNICEF-Studie schaffen das 40% der 15-Jährigen nicht. Auch PISA 2022 ist zu einem sehr ähnlichen Ergebnis gekommen. Dort waren es 30%, die Mindestanforderungen in der Mathematik nicht erfüllt haben. Was bedeutet das für den Mathematikunterricht? Welche Fähigkeiten müssen Kinder bereits in der Grundschule entwickeln, damit sie später nicht den Anschluss verlieren? Und wie kann man den Unterricht so gestalten, damit Kinder Mathematik auch wirklich verstehen? Darüber spreche ich heute mit Professor Daniele Götze von der TU in Dortmund. Sie ist Mathematikdidaktikerin und bildet als Professorin die Mathematiklehrkräfte von morgen aus. Liebe Daniele, herzlich willkommen bei Zeugnis Zukunft.
Ja, danke lieber Max für die Einladung und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wenn du auf die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen in den letzten Jahren zurückblickst, gibt es da etwas, was dir Sorge bereitet?
Ach, Sorge bereiten ist vielleicht ein bisschen groß gefasst. Grundsätzlich würde ich eher sagen, es gibt so gewisse Dinge, die ich gerne verändern möchte. Und vielleicht ist das eher so meine Perspektive als Mathematikdidaktikerin, dass ich schon das Ziel habe, eben Schulen, vor allem den Lehrkräften, Anregungen zu geben, wie sie in Mathematikunterricht vielleicht anders ausrichten können, auch mehr an die aktuellen Bedürfnisse. Und deswegen Sorgen, wie gesagt, ist vielleicht ein bisschen für mich zu groß gegriffen, sondern eher die Frage für mich, was kann ich eigentlich tun, um Schulen und Lehrkräfte dahingehend zu unterstützen, dass sie ihren Mathematikunterricht insbesondere eben in der Grundschule weiterentwickeln und vielleicht eben, dass dann der Bildungstrend, der natürlich nicht wegzudiskutieren ist, vielleicht dann doch auch ein Stück weit aufgehalten oder gewendet werden kann. Das wäre mein Wunsch für die Zukunft.
Aber das trifft sich gut. Wir werden noch ausreichend darüber sprechen, wie wir Unterricht anders ausrichten können. Vielleicht so vorab, um ein paar grundlegende Dinge zu klären. Wenn wir über Basiskompetenzen sprechen, was bedeutet das eigentlich genau im Fach Mathematik?
Also Mathematik ist ein Stück weit hierarchisch aufgebaut und das ist vielleicht auch das, was die Mathematik sehr auszeichnet, dass eben vieles aufeinander aufbaut und es gibt bestimmte Kompetenzen, die ich erst erworben haben muss, damit andere Kompetenzen sich darauf aufbauen. Im Mathematikunterricht jetzt der Grundschule kennen wir die Basiskompetenzen, die insbesondere für das Rechnenlernen notwendig sind, also im Bereich der sogenannten Arithmetik, die kennen wir sehr gut. Das ist zum Beispiel eben das Zahlverständnis. Also wenn die Kinder keinen Zugang haben zu, was bedeutet eine Zahl, also was bedeutet 5 und wie kannst du dir 5 vorstellen und wie steckt die 5 zum Beispiel auch in der 10 drin, dann, und das kann man sich gut vorstellen, gilt natürlich auch sämtliches Weiterlernen nicht. Ich kann dann nicht rechnen lernen. Ich kann dann auch nicht lernen, größere Zahlen dann darzustellen und vielleicht auch in 5er zu zerlegen. Also rechnen lernen auch im Sinne von zum Beispiel dividieren, was dann auch später für die Bruchrechnung wieder wichtig wird und so weiter und so fort. Und im Wesentlichen ist es dann also das Zahlverständnis, dann im größeren Zahlenraum das Stellenwertverständnis, dann ist es die Einsichten in die Rechenoperation, also dass die Kinder halt eben wissen, was bedeutet plus, minus, mal geteilt, ganz grundschulgemäß gesprochen. Und dann ist es eben das verständige Rechnen im Kleinzahlenraum, also dass sie auch Aufgabenbeziehungen kennen zwischen den Aufgaben 1 plus 1, 1 minus 1, einmal 1 und 1 geteilt durch 1. Ebenso wie das verständige Rechnen dann im größeren Zahlenraum, also das sogenannte halbschriftliche Rechnen, dass die Kinder also etwas schwierigere Aufgaben, ich sage jetzt mal sowas wie 56 plus 27 oder 56 plus 183 in kleinere Aufgaben zerlegen können und auch das verständige schriftliche Rechnen. Das sind so die arithmetischen Basiskompetenzen, die auch empirisch und wissenschaftlich nachgewiesen dann Voraussetzungen sind, um weiterlernen zu können in Mathematik.
Und was würdest du sagen, fällt Kindern in den ersten 4 Schulstufen heute besonders schwer und woran liegt das?
das, was besonders schwer fällt, aber ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es vielleicht ein großer Unterschied zwischen heute und früher ist, sondern grundsätzlich ist es halt eben die Herausforderung, dass ich einen Zugang bekommen muss zur Mathematik. Die Mathematik ist nicht nur hierarchisch aufgebaut, sondern die Mathematik ist auch nicht greifbar. Also die Mathematik in dem Augenblick ist etwas, was ich erstmal durch andere Objekte verstehen lernen muss. Also bleibe ich mal bei meiner Zahl 5. Die 5 ist erstmal abstrakt. Und die Kinder müssen lernen zu verstehen, was bedeutet jetzt 5? Und was ich auch schon gesagt habe, wie kannst du dir 5 vorstellen? Also wie kannst du 5 mir mit Fingern zeigen, mit Plättchen zeigen? Wie viel fehlen dann noch bis zu 10? Aber es gibt eben auch noch andere Situationen, in denen ich 5 benutze. Vielleicht ist die 5 in meiner Telefonnummer enthalten. Dann ist es aber mehr eine Form der Kodierung und es geht nicht mehr um 5 Finger. Und die 5 kann eben auch im Kontext von Größen auftreten, nämlich als Länge mit 5 Zentimeter oder eben auch als Gewicht, ne? 5 Gramm, 5 Kilogramm und all diese Zugänge, also was bedeuten Zahlen und wofür kann ich sie benutzen? Das ist etwas, was ja häufig Kinder gar nicht mehr so mitbringen, weil vielleicht auch da die Auseinandersetzungen im Alltag nicht mehr so stattfinden, aber eben auch, weil unser Alltag sich ein Stück weit auch verändert. Gar nicht jetzt in dem Sinne, dass die Digitalisierung hier ein großes Problem ist, aber zum Beispiel ist es nicht mehr so, ne? Max, vielleicht kennst du das auch noch. Du hast früher vielleicht 50 Cent oder 5 Euro bekommen und bist losgelaufen und hast dir eine Schnuckertüte gekauft. Ne? Und diese
bei mir war es noch Schilling. Das ist noch eine ganz andere Zeitrechnung, aber ja, okay. Ich kann mich gut erinnern. Und wenn man dann nachrechnet, wie viel heutzutage eine Kugel Eis kostet und wie viel oder wie wenig Schilling sie damals gekostet hat, dann ist das schon erstaunlich. Damit kann man, glaube ich, auch ganz gut erklären, was Inflation bedeutet.
Auch das, aber alleine die Tatsache, dass ich halt eben dieses Geld in der Hand hatte und dass ich dieses Geld ausgeben musste und auch planen musste, ne? Wie viel Kugel Eis kann ich mir jetzt eigentlich kaufen und wie viel halt eben auch nicht mehr und wie viel Rückgeld bekomme ich und solche Lerngelegenheiten gibt es eben auch gar nicht mehr so und natürlich eben auch viele Dinge, die die Kinder dann durch die Digitalisierung, aber eben nicht nur wegen der Digitalisierung so nicht mehr erleben und das ist schon ein Stück weit auch eine Herausforderung, ja.
Jetzt haben wir genau diese Veränderung auch angesprochen. Wir haben alle noch die PISA-Ergebnisse aus dem Jahr 2022 im Kopf. Es werden heuer neue PISA-Ergebnisse veröffentlicht. Rechnest du mit besseren Ergebnissen im Bereich Mathematik?
Ehrlich gesagt, vor allen Dingen, wenn man sich den IQB-Bildungstrend anguckt, der ja auch noch nicht mal zu einem Seitwärtstrend geführt hat, sondern weiterhin zu einem Abwärtstrend, gehe ich nicht davon aus, dass es jetzt bei den PISA-Ergebnissen anders sein wird. Natürlich wird häufig auch Corona noch mit reingebracht, aber also als Grund, warum es vielleicht eben diesen weiteren Abwärtstrend gibt. Aber der Abwärtstrend, der war vorher auch schon da. Aber auch da will ich jetzt gar nicht sagen, es liegt jetzt nur an veränderter Kindheit oder an veränderten Situationen, mit denen die Kinder halt im Alltag konfrontiert werden. Es liegt eben auch teilweise daran, dass auch mathematische Lerngelegenheiten teilweise anders gestaltet werden, als sie möglicherweise gut wären. Also wenn die Kinder häufig an irgendwelchen Arbeitsplänen, Arbeitsblättern, Heften alleine vor sich hinarbeiten, es den Austausch nicht mehr gibt, dann ist es so, dass natürlich die mathematischen Gespräche darüber, was bedeutet es jetzt eigentlich und ne, was passt alles zu 5 und warum passt das alles zu 5, die finden halt nicht mehr statt. Und insofern ein solcher Trend, der eben auch von mehreren Seiten beeinflusst wird, den sehe ich weiterhin und deswegen glaube ich auch, dass die PISA-Ergebnisse diesen Trend wieder widerspiegeln werden.
Das heißt, wir sehen die Zahlen, wir sehen die Trends, aber wir wollen uns ja nicht einfach damit zufrieden geben, sondern darüber nachdenken, wie es denn auch wieder einen Trend in die andere Richtung geben kann. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass du sagst, dass wir in Mathematik zu wenig sprechen und uns zu sehr auf das Üben fokussieren. Ist das die größte Stellschraube, an der wir drehen können oder gehören da schon auch noch andere Dinge mit dazu? Und vor allem, wie meinst du das, ja, über Mathematik sprechen?
Genau, also Mathematik ist natürlich kein sprachfreies Fach und das ist auch gut so. Es ist vermeintlich, denkt man immer, es wäre so sprachfrei, also endlich Mathe, endlich nur noch rechnen und nicht mehr reden und nicht mehr lesen und nicht mehr schreiben. Das halt eben nicht, sondern genau das, was ich gerade gesagt habe. Es ist total wichtig, dass wir mit den Kindern ins Gespräch darüber kommen, was passt eben zu dem, was du da gerade gemacht hast und warum passt es. Und genau diese Aushandlung, die vielleicht ja dann für Grundschulkinder erstmal ganz einfach wirken können, aber so wichtig sind, die finden zu wenig statt. Also alleine, wenn die Kinder halt beispielsweise halt sich einen Rechenweg überlegen, für eine Aufgabe und diesen Rechenweg dann beschreiben sollen. Dass ich dann natürlich auch als nächstes ins Gespräch komme, wer hat es denn genauso gemacht? Wer ist dann genauso vorgegangen? Wer hat genauso gerechnet? Sind denn beide Rechenwege richtig? Und warum sind sie wichtig? Und genau in dem Augenblick könnte ich ja wieder anschauliches Material benutzen oder am Zahlenstrahl oder am Rechenstrich, sagen wir dann häufig, darstellen. So dass wir auch ins Gespräch darüber kommen, was haben wir eigentlich gemacht. Die Kommunikation ist eine von unseren tiefen Strukturen von Mathematikunterricht. Es gibt gewisse Oberflächenstrukturen im Mathematikunterricht, die wir adressieren können. Ja, das ist nämlich, dass ich sehr viel üben möchte, dass ich also eben sehr viel interessiert bin an gewissen Abarbeiten von Arbeitsblättern, fertig werden. Es können aber auch Methoden sein, wie mir ist es wichtig, dass die Kinder Partnerarbeit machen. Und das ist die sogenannte Sichtstruktur, die Oberflächenstruktur von Unterricht. Also das, was ich offensichtlich auch, wenn ich als Außenstehender in die Klasse komme, sofort wahrnehme. Oberflächenstruktur ist auch wichtig. Es ist wichtig zu überlegen, wann setze ich Partnerarbeit ein. Und ne, es ist auch wichtig, dann zu überlegen, wann sind dann typische Übungsphasen für mich auch vielleicht wichtig und zentral. Und vor allen Dingen erstmal zentraler ist es auch, den Unterricht an tiefen Strukturen aufzuhängen. Und unter tiefen Strukturen in der Mathedidaktik verstehen wir halt eben gewisse Strukturen, die sich an der Kommunikationsförderung im Mathematikunterricht bedienen, also aushandeln, das Beschreiben, was habe ich hier getan, aber auch das Begründen, das Erklären, warum ist das richtig, was ich hier gemacht habe, warum kann ich das so machen. Auf der anderen Seite ist es auch die Lernendenorientierung und Adaptivität, also mehr hinzuschauen, was bringen die Kinder eigentlich mit und wie muss ich vielleicht auch das ein oder andere anpassen oder vielleicht auch das Tempo nochmal rausnehmen oder auch das Tempo steigern, weil ich halt eben merke, das ein oder andere ist klar oder noch nicht klar geworden. Wir haben die kognitive Aktivierung, also die Kinder vor allen Dingen aktiver zu halten in den Denkprozessen, sie nicht so passiv reinlaufen zu lassen. Dann die Verstehensorientierung und das ist so das, was ich meinte im Sinne von nicht einfach nur üben, sondern mehr das Verständnis anregen. Also was stelle ich mir eigentlich vor? Was ist mein Bild dazu, das ich jetzt gerade im Kopf habe zu der Zahl oder eben zu meiner Rechnung und wie könnte ich es dir auch erklären? Und letztlich aber auch die Durchgängigkeit, die für uns ganz zentral ist. Unter Durchgängigkeit verstehen wir eben auch, dass im Mathematikunterricht an den zentralen Inhalten und Themen weitergearbeitet wird, die also auch später zentral werden oder zentral bleiben. Und auf der anderen Seite, dass wir eben aber auch zentrale Dinge adressieren, die dann hinterher nicht zu einem Umlernen führen. Vor allen Dingen wird im Mathematikunterricht gerne vieles verniedlicht, es werden Geschichten erzählt, Zahlen sind verliebt oder Zahlen haben plötzlich ein Eigenleben und die 4 kann Geburtstag feiern und solche Sachen. Und das ist natürlich keine Vorstellung, die langfristig trägt. Oder auch, um es ein bisschen mathematischer zu machen, die Vorstellung von Multiplikation ist eigentlich nichts anderes als fortgesetzte Addition. Also wenn ich 3 mal 4 rechne, kann ich auch 4 plus 4 plus 4 rechnen. Das ist richtig, ja. Aber das ist langfristig nicht die einzige Vorstellung. Also ich brauche die Idee 3 mal 4, das ist das gleiche wie 3 Vierer, weil ansonsten komme ich nie in die Idee von 3 Viertel mal 1 Viertel. Ne, wenn ich mir das jetzt überlege, was sind also eben 3 Viertel von 1 Viertel, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe 1 Viertel und davon kriege ich nur noch 3 Viertel. Das erklärt dann halt eben auch relativ schnell, warum ich in dem Augenblick jetzt dann vielleicht Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner rechnen muss. Und genau um diese Vorstellung zu haben oder um diese Vorstellung Multiplikation von Brüchen aufbauen zu können, brauche ich in Klasse 2 schon die Vorstellung, dass wir mit gleich großen Gruppen arbeiten. Also 3 mal 4, das kann ich mir vorstellen als 3 Vierer. Das ist uns halt eben wichtig und daran den Unterricht mehr auszulegen, das ist für uns die Tiefenstruktur von Mathematikunterricht.
Und da sind wir, glaube ich, wieder an dem Punkt, den du zu Beginn angesprochen hast, nämlich, dass Mathematik ein hierarchisches Fach ist. Es ist natürlich in der Mathematik auch so, dass es gewisse Merksätze und Regeln gibt, die man als Schülerin, als Schüler auch auswendig lernen kann und sich dann eine gute Weile damit ganz gut durchmogeln kann. Aber irgendwann fällt einem das dann auf die Füße, nämlich wenn man dividieren und multiplizieren nicht richtig gelernt hat, dann wird man irgendwann in der 8. Klasse scheitern, wenn Algebra dazukommt. Wie können Lehrkräfte sicherstellen, dass Schülerinnen und Schüler mathematische Regeln nicht nur auswendig gelernt haben, sondern sie auch wirklich verstanden haben?
Ja, da kommt eigentlich auch die Kommunikation wieder ins Spiel. Also auf der einen Seite halt mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen. Was bedeutet es und wie bist du vorgegangen? Und letztlich natürlich auch dafür, Unterrichtszeit einzuplanen. Also nicht zu vorschnell auf die Automatisierung, auf das Auswendiglernen zu gehen. Das ist auch wichtig, keine Frage. Das ist langfristig wichtig, dass die Kinder auch natürlich bei 3x4 nicht mehr überlegen müssen und nicht mehr rechnen sollen. Die sollen die Aufgaben natürlich irgendwann auswendig lernen. Sie sollen aber auch immer noch wissen, was sie bedeuten. Deswegen mehr Aufmerksamkeit dann der Kommunikation und der Verstehensorientierung zu geben. Letztlich alles das, was halt auf Verständnis angelegt ist. Also dieses Verständnis hilft mir halt eben wieder, etwas herzuleiten. Wenn ich im Vorfeld es richtig gelernt habe, dann kann ich das, was ich zum Beispiel in der Situation, wenn ich es nicht lösen kann, ich habe etwas vergessen, ich kenne die Regel nicht mehr, ich kenne den Merksatz nicht mehr, dann kann ich ihn mir aber zurechtlegen. So ein ganz einfaches Beispiel, sowas wie Flächeninhaltsformel vom Dreieck. Wie funktionierte die nochmal? Ach Mensch, eine halbe Grundseite mal die Höhe oder so. Was war denn das dann noch und wie ging das denn noch? Aber wenn ich die Idee noch habe, dass ich eigentlich dieses Dreieck nur umbaue zu einem Rechteck. Und wie sieht das Rechteck aus? Und dass ich nur an der einen Stelle, nämlich da, wo ich die Höhe abtrage, also dass ich da etwas abgeschnitten habe und an der anderen Seite wieder dran setzen konnte, das sind eben genau die Vorstellungen, die dann wichtig sind, um sich an die Merksätze auch wieder zu erinnern und vor allen Dingen die Merksätze mit Verstand zu füllen. Also ich verstehe das, was ich dort gemacht habe und deswegen kann ich es halt eben auch dann nicht nur ausführen, sondern deswegen kann ich mich auch in gewissen Situationen wieder dran erinnern.
Aber versuchen wir es nochmal anhand eines ganz konkreten Beispiels gemeinsam zu erschließen. Also so eine ganz typische Grundschulaufgabe wäre zum Beispiel 1538 mal 10. Und da gibt es ja diese Regel, die, glaube ich, jeder und jede noch kennt, nämlich bei mal 10 hängt man einfach eine 0 dran. Was ist an dieser Regel problematisch, beziehungsweise was lernen Kinder, wenn sie es anhand dieser Regel erschließen und was lernen sie eben nicht dabei?
Ja, dann würde ich wieder die Durchgängigkeit als Argument bringen. Also beispielsweise, ich mache die Zahl mal ein bisschen kleiner, sagen wir mal 123 mal 10. Mhm. Dann hänge ich eine 0 dran. Okay, dann kommt 1230 raus. Das habe ich gelernt in der Grundschule, das weiß ich. Aber jetzt habe ich in der weiterführenden Schule nicht mehr die 123 mal 10, sondern ich habe die 1,23 mal 10. Mhm. Hänge ich da eine 0 dran? Dann kommt da 1,230 raus. Das ist aber immer noch 1,23. Warum funktioniert das da nicht mehr? Also warum nicht 0 dranhängen? Und genau das ist das, was ich meine, etwas vorher anlegen, was dann aber hinterher zu einem Umlernen, Umdenken führt oder eben auch zu Problemen führt, weil eine Regel angewendet wird, die nur für bestimmte Fälle funktioniert. Hier funktioniert sie, weil wir in der Grundschule halt im Bereich der natürlichen Zahlen unterwegs sind. Aber sobald die Dezimalzahlen, die Kommazahlen dazukommen, funktioniert diese Regel nicht mehr. Und das ist dann ein ganz typischer Fehler, dass die Kinder da auch eine 0 dranhängen und nicht verstehen, warum nicht. Hat doch sonst auch funktioniert. Aber die Vorstellung zu sagen, die Zahl wird 10-mal so groß. Wenn du mit 10 multiplizierst, dann werden aus einer 10er, aus 10er werden 100er, du wirst 10-mal so viel. Es wird 10-mal so groß. Das funktioniert auch noch für 1,23. Wenn ich die mit 10 multipliziere, wird die auch 10-mal so groß. Und 1,23, 10-mal so groß, ist 12,3. Das ist nicht das Problem. Aber da hänge ich keine 0 mehr dran. Und das ist eben genau die Situation, in der unsere tiefen Strukturen, von denen ich gerade gesprochen habe, greifen. Und natürlich, klar, wenn ich eine Aufgabe sehe und ich sehe, da wird mit 1000 multipliziert, klar hänge ich auch 3 Nullen dran. Das mache ich einfach so, weil ich die Regel kann, aber weil ich auch weiß, warum die Regel funktioniert. Und ich weiß, wenn da eine Dezimalzahl, also eine Kommazahl steht, dass ich das anders benutzen muss. Die Sache ist, im Matheunterricht wäre es dann so, dass die Kinder eine neue Regel lernen für Dezimalzahlen. Dann wird nämlich das Komma verschoben. Und wenn es eine ganze Zahl ist, werden Nullen dran gehängt. Und dann schmeißen die natürlich vollkommen berechtigt die Regeln einfach nur durcheinander. Und es entstehen Fehler.
Aber jetzt sind wir genau an einem wichtigen Punkt, weil wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass das eine auf das andere aufbaut. Wie kann man das den Schülern eigentlich begreiflich machen, dass es genau darum geht? Weil manchmal reicht es ja fürs Heute völlig aus, eine Regel richtig anzuwenden und ich habe dann das richtige Ergebnis und ich komme da mal gut durch. Aber wie schafft man es, das vor allem jüngeren Lernenden klarzumachen, dass der aktuelle Stoff eigentlich die Grundlage für das ist, was morgen und in 2 Jahren passiert? Und wenn ich es zwar heute lösen kann, aber nicht verstanden habe, dass ich dann spätestens in 1-2 Jahren ja vor der nächsten Herausforderung stehe, die ich dann irgendwann nicht mehr lösen kann, auf Grundlage von irgendwelchen Regeln, die ich einfach nur anwende.
Das, was du jetzt machst, ist einen sehr defizitären Blick aufzumachen. Ich würde das kompetenzorientierter versuchen, im Unterricht umzusetzen. Also, dass ich auch den Kindern klar mache, ihr wisst schon vieles. Wir haben da schon vieles zu gemacht. Könnt ihr euch dran erinnern? Und das nochmal hervorzukramen. Also was haben wir zum Beispiel für Rechenwege im ersten Schuljahr gelernt? Und jetzt benutzen wir diese Rechenwege im zweiten Schuljahr für die größeren Zahlen im 100er-Raum. Und dass ich dann eigentlich immer wieder klar mache, das, was du vorher gelernt hast, das kannst du hier benutzen. Und ich denke, wenn wir das den Kindern frühzeitig klar machen, dass Mathematik immer ein Weiterlernen ist und nicht ein, ich habe das Thema abgeschlossen, die Klassenarbeit ist geschrieben und Haken dahinter, dann haben wir auch eine gute Möglichkeit, um den Kindern eben auch klar zu machen, nicht nur für die Klassenarbeit lernen und dann wieder vergessen. Das ist auf jeden Fall ein Versuch wert, es so anzulegen. Und klar, ich erreiche nicht alle Kinder damit, dass alle Kinder hinterher sagen, ja, natürlich weiß ich, dass ich das jetzt nicht vergessen darf und dass ich weiterlernen muss. So jetzt auch nicht. Aber immer wieder klar zu machen, das, was du einmal gelernt hast, das brauchst du in Mathe immer wieder und es geht immer weiter.
Du hast jetzt zu Recht gesagt, ich habe einen defizitären Zugang gewählt, habe ich auch bewusst gemacht, weil natürlich denkt man als Schülerin, als Schüler, und das kennt jeder aus seiner eigenen Bildungskarriere, das eine oder andere Mal dann doch daran, eine Aufgabe zu lösen und eine Klausur zu bestehen. Aber meine Frage war ja vielmehr auch dorthin, wie kann man Schüler dazu bringen, vielleicht das eine oder andere auch intrinsisch motiviert zu lernen, weil er genau diesen Gedanken des Weiterlernens auch gut und richtig verstanden hat. Wenn wir uns ein bisschen so in eine Lehrkraft reindenken, wie kann eine Lehrkraft erkennen, ob ein Kind nur unsicher ist oder ob grundlegende mathematische Vorstellungen fehlen?
Es gibt so typische Aufgaben, es gibt typische Fragestellungen, die ich nutzen kann, um wirklich im Unterrichtsalltag eigentlich on the fly dann herauszufinden, ob ein Kind etwas verstanden hat. Das können teilweise mündlich gestellte Aufgaben sein, teilweise schriftlich gestellte Aufgaben. Wir sprechen dann häufig von sogenannten Standortbestimmungen, das sind eben schriftlich gestellte Aufgaben in der Regel, die ich reinreichen kann und die Kinder dann zu einem bestimmten Themengebiet bearbeiten sollen. Das ist jetzt gar nicht zu vergleichen mit einer Klassenarbeit, auch gar nicht zu vergleichen mit einem standardisierten Test, der ja häufig viel gröber abfragt oder einen großen Themenkomplex abfragt, sondern in Bezug auf das nächste Thema. Ich steige ein in die Multiplikation oder ich habe schon ein bisschen Multiplikation mit den Kindern gemacht und ich reiche solche diagnostischen Aufgaben rein. Und die findet man zuhauf, also beispielsweise auch in unseren Projekten, so wie FÖDIMA, förderorientierte Diagnose im Mathematikunterricht. Dort haben wir einige solcher Standortbestimmungen dann auch zum kostenlosen Download bereitgestellt. Aber eben auch das Gespräch mit dem Kind im Rahmen des täglichen Unterrichts zu bitten, etwas zu erklären, den Kindern zuzuhören. Also auch dann zum Beispiel zu dem Kind dann zu gehen und zu fragen, kannst du mir mal erklären, was du da gemacht hast? Und eben auch wieder die Frage zu stellen und warum ist das richtig, was du da gemacht hast? Wie würdest du das jemand anderen, also einem anderen Kind beispielsweise erklären? Bis hin zu, ich überlege mir aber auch heute mal gezielt Aufgaben, die ich den Kindern stelle und die ich die Kinder bearbeiten lasse. Das kann eben auch so eine Aufgabe sein wie male mal ein Bild zu der Aufgabe 3x4. Und warum passt dein Bild eben zur Aufgabe 3x4? Und dass ich dann in diesem Bild auch sehen kann, malt das Kind zum Beispiel 3x4er, also 3 Gruppen mit immer 4 drin, egal in welcher Alltagssituation, und kann mir das Kind dann auch erklären, dass das eigentlich das Zentrale ist. Na, ich habe dieses Bild gemalt, weil bei 3x4 geht es um 3x4er. Und das sind solche Aufgaben, Diagnoseaufgaben, die ich, wie gesagt, on the fly mit den Kindern durchführen kann, aber auch schriftlich reinreichen kann. Auch solche Bilder könnte ich auf einem Zettel ganz schnell mal malen lassen. Ich nehme sie mit nach Hause, gucke sie mir an und daran kann ich schon ganz viel ablesen.
Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in Mathematik ein Bild malen durfte. Ja. Ich hatte das Glück, dass ich ein sehr guter Schüler in Mathematik war. Im Übrigen, weil wir vorher über Kommunikation und über Mathematik sprechen, geredet haben, was mir am meisten geholfen hat, ich durfte gemeinsam mit Schulkolleginnen und Kollegen Mathematik lernen, die sich etwas schwerer getan haben. Und dieses "Ich erkläre dem Mitschüler etwas" hat mir am meisten geholfen, die Dinge dann tatsächlich im Detail zu verstehen, weil dann kommen Rückfragen und da sieht man dann, ob man es echt verstanden hat oder nur richtig rechnen kann. Was würdest du sagen, warum ist die Mathematik für viele Schülerinnen und Schüler ein Angstfach? Das sieht man ja immer wieder oder hört man immer wieder, weil es so komplex ist oder weil es ein Mythos ist, der sich halt gut gehalten hat und deswegen glaubt man dran oder wo liegen da die Schwierigkeiten?
Nee, ich denke, die Schwierigkeiten liegen vor allem darin, dass, ich meine, du hast es jetzt geschafft, dir die Zugänge selber zu erschließen. Und das sind ja meistens auch die Schülerinnen und Schüler, um die man sich im Unterricht am wenigsten kümmern muss. Ne? Die können es einfach. Die sehen die Dinge, die sehen die Zusammenhänge, die sehen die Muster und Strukturen, die sich innerhalb der Zahlen und der Aufgaben dann ergeben und können die für sich nutzen. Aber habe ich kein Verstehen, habe ich also eben keinen Zugang zur Mathematik, dann bleibt es für mich ein, oh je, ich muss in der passenden Situation die passende Formel wieder hervorkramen und wenn es die unpassende war, dann war es leider falsch. Und dann bleibt es für mich eigentlich eine Disziplin, eine Wissenschaft, die für mich eher wie eine Geheimwissenschaft wird. Und das ist, denke ich, dann halt eben die Konsequenz, dass viele in dem Augenblick eher Mathematik als Angstfach haben, weil verstehen kann ich es nicht. Und in dem Augenblick brauche ich halt eben zufällig die richtige Formel. Und wenn ich dann falsch geraten habe, dann liege ich eben auch falsch. Aber auch ein bisschen gepaart mit der gesellschaftlichen Prägung, dass Mathematik vielleicht auch so was Vorprogrammiertes ist oder etwas Vorbestimmtes ist, vielleicht eher so gesagt. Mhm. Also am Ende, man hat das Mathe-Gen oder man hat es halt eben nicht. Mhm. Das würde ich so nicht sagen. Und in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass die Lehramtsstudierenden im Grundschullehramt alle Mathematik als Unterrichtsfach studieren müssen. Es ist eine Elementarmathematik, das ist keine höhere Mathematik, aber es ist halt eben sehr darauf ausgelegt, Mathematik zu verstehen. Und viele von denen würden Mathematik nicht unbedingt freiwillig wählen, wenn sie die Option hätten, aber sie wollen gerne Grundschullehrer werden oder Grundschullehrerin werden. Und dadurch, dass sie diesen Wunsch haben, müssen sie sich mit Mathematik beschäftigen. So, und ich hatte jetzt die Erstsemestervorlesung im letzten Wintersemester. Also ich fange auch immer wieder damit an, dass ich sage, lassen Sie sich drauf ein. Ich werde immer wieder fragen, warum gilt das? Wieso ist das so? Machen Sie mir ein Bild dazu? Zeichnen Sie mir das auf? Und das nicht nur an Grundschulinhalten, sondern an etwas anspruchsvolleren, elementarmathematischen Inhalten aus der Arithmetik und der Zahlentheorie beispielsweise. Und daran eben auch das Verständnis selber zu üben, dieses, ich muss mich da reinhängen, ich muss mir eine Vorstellung davon machen und ich muss wirklich versuchen, einen Zugang zu kriegen, das führt bei vielen zum Umdenken. Auch da muss ich am Ende natürlich des Semesters sagen, ich habe es nicht bei allen geschafft. Und auch da werden bei mir durch die Klausur vielleicht auch ein paar durchrutschen, die eher fleißig auswendig gelernt haben. Aber am Ende des Studiums, wenn ich viele von denen dann wieder in der mündlichen Abschlussprüfung habe, dann höre ich doch ganz häufig, dass sie angefangen haben, umzudenken, neu zu denken, Mathematik anders zu sehen, Mathematik zu begreifen, als eine Tätigwerden, als wirklich etwas, wo man einen Zugang bekommen kann, eine schöne Disziplin. Und das freut mich natürlich immer umso mehr, wenn ich solche Rückmeldungen bekomme, dass diejenigen halt sagen, Mathe war eigentlich immer mein Angstfach in der Schule und Mathe war nie mein Lieblingsfach. Ich bin immer so ein bisschen durchgemogelt und habe mich durchgeschummelt durch die Mathematik in der Schule. Aber jetzt hier an der Uni habe ich es nochmal ganz anders gelernt und jetzt ist es mein Lieblingsfach. Das sind auch nicht, von 500 sind es nicht 500, aber es sind halt immer einige, die am Ende des Studiums das auch sagen. Und deswegen, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, seine Einstellung zur Mathematik zu verändern. Aber da muss ich auch eine andere Art mit Mathematik umzugehen, muss ich dann auch lernen.
Jetzt hast du ganz zu Beginn gesagt, dass es deine Motivation ist, Unterricht anders auszurichten und du hast jetzt gerade gesagt, dass du es schaffst, bei deinen Studierenden das ein oder andere Mal sie auch dazu zu bringen, Mathematik neu zu denken. Wenn wir jetzt an Lehrkräfte denken, die nicht mehr in der Ausbildung sind, schon die mittendrin im Schuldienst stecken, in der Grundschule, was würdest du ihnen als Tipp mitgeben, wie können sie Unterricht bereits morgen verändern, ohne dass sie ihre gesamte Unterrichtsplanung neu aufbauen müssen? Also was sind so kleine Dinge, mit denen man loslegen kann?
Kleine Dinge, mit denen man loslegen kann, ist vielleicht sogar erstmal zu überlegen, wie kann ich das erste Gespräch morgens in der Klasse vielleicht etwas anders gestalten, außer dann halt zu sagen, so, das macht ihr jetzt heute oder das ist jetzt euer Plan oder jetzt arbeitet in den Heften weiter. Das wäre wieder die Oberflächenstruktur. Das ist auch irgendwann wichtig, die Arbeitsphase zu organisieren, aber vielleicht eben nicht nur. Und dann sich Aktivitäten zu überlegen, Kleinigkeiten zu überlegen, mit denen ich oder über die ich dann mit den Kindern ins Gespräch über Mathematik kommen kann. Also beispielsweise, wenn ich im ersten Schuljahr bin, kann ich beispielsweise eine Fingerzahl nehmen. Das bedeutet also, ich zeige den Kindern ganz schnell eine Zahl mit den Fingern. Ich zeige halt zum Beispiel die eine Hand hochgestreckt, also 5 Finger in der einen Hand und 3 Finger in der anderen Hand, das aber nur ganz kurz. Und dann frage ich die Kinder, wie viele Finger waren das denn? Und dann natürlich als nächstes nicht nur reinrufen zu lassen, das waren 8, ne, das können wieder nur die Guten, das können dann halt eben die Maxes in der Klasse. Aber das Wichtigere ist in dem Augenblick dann halt zu dem Max zu sagen, wie hast du das so schnell gesehen? Und dass der Max dann halt sagt, ja, hier, du hattest doch 5 an der einen Hand und 3 an der anderen Hand. Und das waren dann 5 und 3, das sind zusammen 8, das weiß ich schon. Und dass ich das dann auch zum Beispiel nochmal wieder dann nochmal in Plättchen dann darstelle und halt den 5er an die Tafel hänge und nochmal 3 Plättchen und Max nochmal drum bitte, das zu zeigen. Das sind genau die Dinge, an denen wir dann, mit diesen Stellschrauben, mit denen wir arbeiten können, um mehr an Verstehen zu arbeiten. Und das geht perfekt auch, die Zahl des Tages sich genauer anzugucken. Wir malen mal ganz viele Bilder zur Zahl 5 und dann hängen wir die am Ende dann nach 5, 10 Minuten, hängen wir die mal gemeinsam vorne an die Tafel. Warum passt das alles zu 5? Passt hier überhaupt alles zu 5? Was passt vielleicht auch nicht zu 5? Wie müssten wir es korrigieren, dass es dann doch wieder zu 5 passt? So kleine Mathe-Starter können da schon helfen. Mein Lieblingsmathe-Starter sind allerdings die Quatschgeschichten. Dafür brauchen die Kinder erst ein bisschen Erfahrung zum Thema. Aber das ist so das, was ich in Lehrerfortbildung auch immer gerne den Lehrkräften als Empfehlung mitgebe. Bei einer Quatschgeschichte starte ich halt mit meiner Klasse, dass ich sage, so, ich erzähle euch heute etwas über Mathematik, über Mathe und über das, was wir eigentlich jetzt gerade machen. Ich sage jetzt mal, ich nehme mal wieder die Multiplikation. Es geht um 1x1-Aufgaben. Ich erzähle euch heute Geschichten über Malaufgaben und manchmal erzähle ich Quatsch und manchmal erzähle ich keinen Quatsch. Und ich bin gespannt, ob ihr rausfindet, wann ich Quatsch erzähle und wann ich keinen Quatsch erzähle. Und dann kann ich zum Beispiel eine Rechengeschichte erzählen und kann sagen, na, also Toni geht irgendwie 3-mal in den Keller und er holt jedes Mal dann halt 4 Äpfel hoch. Das passt zur Malaufgabe 3x5. So, und dann warte ich kurz und dann frage ich halt die Kinder, Quatsch oder nicht Quatsch. Und auch da geht es weniger darum, dass die dann hinterher sagen, hey, das war Quatsch, sondern dass ich dann sage, warum war das denn Quatsch? Also was habe ich jetzt für eine Geschichte erzählt? Und dann noch frage, wie hätte meine Geschichte dann eigentlich lauten müssen, damit es dann zu 3x5 passt? Also was hätte ich jetzt ändern müssen an meiner Geschichte? Und das kann ich an so vielen Situationen dann auch machen. Ich kann eine Aufgabe zu 3x4 mit Plättchen dann halt legen. Und dann lege ich zum Beispiel nur 3 Plättchen auf die eine Seite und 4 Plättchen auf die andere Seite. Also eigentlich 3+4 und sage, das ist mein Bild zu 3x4. Quatsch oder kein Quatsch? Und auch da wieder, die werden natürlich alle sagen, oh, das ist Quatsch, was du da an die Tafel gehängt hast. Das ist nicht 3x4, das ist 3+4. Und dann würde ich wieder sagen, hey, und warum ist das jetzt Plus? Und was ist dann der Unterschied? Also was macht dann jetzt die Malgeschichte aus? Also wie müsste es für Mal aussehen? Und solche Kleinigkeiten helfen schon ganz viel.
Ich glaube, es hat viele positive Effekte und ich kann mir schon vorstellen, dass es bei Kindern gut ankommt, weil so oft haben die nicht die Möglichkeit, ihrer Lehrerin oder ihrem Lehrer zu sagen, dass er Quatsch spricht. Vielleicht hast du zum Abschluss noch einen Tipp an uns Eltern. Ich habe einen 13-jährigen Sohn, da ist Mathematik natürlich auch ein Thema. Habe das Glück, dass Mathematik bei ihm nicht die größte Herausforderung ist, sondern das ist eher Englisch und Deutsch. Aber viele Eltern haben natürlich die Herausforderung, mit ihren Kindern gemeinsam Mathematik lernen zu müssen oder zu dürfen. Viele werden unruhig und ungeduldig, wenn Kinder langsam rechnen oder Fehler machen. Was können Eltern tun, wenn ihre Kinder Schwierigkeiten in Mathematik haben? Wie können die unterstützen?
Also insbesondere am Anfang ist es immer wieder wichtig, auch mit den Kindern gemeinsam zu überlegen, was machen wir da eigentlich und warum ist das jetzt eigentlich richtig, was wir machen. Manche Schulbücher bieten auch dafür dann entsprechende Unterstützung, insbesondere wenn in dieses Thema neu eingeführt wird. Gibt es schon mal Zeichnungen oder wir sprechen dann in der Mathematik häufig von Visualisierung, also es sind so Veranschaulichungen, wie das Thema eigentlich gedacht werden kann. Das gibt es dann für die Brüche und dann kennen wir natürlich diese typischen Darstellungen mit einer Pizza, aber vielleicht eben auch mit dem sogenannten Bruchstreifen. Und auch da immer wieder die Frage, was bedeutet denn jetzt 3/4, wenn ich das jetzt mir an so einem Streifen angucke? Und was bedeutet dann halt eben auch 3/4 und wie hängt 3/4 dann wieder mit 0,75 zusammen? Und wirklich auch dort ins Gespräch zu gehen, was heißt das denn jetzt eigentlich? Was bedeutet es jetzt? Und wenn ich als Elternteil natürlich dann möglicherweise gar nicht selber weiß, was es bedeutet, mal zu schauen, ob das Schulbuch dazu etwas anbietet. Natürlich ist es aber auch so, ich meine, ne, mit 13 Jahren in der Mathematik sind wir noch gut zu Hause, dass es dann gegebenenfalls eben doch herausfordernder wird, also herausfordernder für die Eltern natürlich ein Stück weit wird, weil auch die Inhalte einfach zu weit weg sind. Aber auch da immer mal einmal zu schauen, inwiefern das Schulbuch da möglicherweise einen Aufhänger bietet, sodass man selber auch nochmal sich Gedanken darüber machen kann, warum ist das eigentlich richtig, was ich da damals gelernt habe.
Daniela, zum Schluss habe ich noch 3 ganz schnelle Abschlussfragen an dich. Sind auch ganz einfach zu beantworten. Welche typische Rechenregel würdest du am liebsten aus allen Klassenzimmern verbannen?
Rechenregel, du hast sie schon genannt, den Nullentrick. Den würde ich am liebsten streichen. Auch für die Division.
Rechenblättchen oder doch lieber Zahlenstrahl?
Beides.
Und wie würdest du Mathematik in 3 Worten beschreiben?
Also ich finde einfach, Mathematik ist faszinierend, Mathematik ist bereichernd und Mathematik ist kognitiv herausfordernd, aber im positiven Sinne.
Daniela, vielen Dank für deine Zeit und für die vielen guten Denkanstöße. Ich glaube, wir alle nehmen von der Folge heute mit, dass guter Mathematikunterricht nicht nur bedeutet, zum richtigen Ergebnis zu kommen, sondern auch zu verstehen, wie und warum es entstanden ist. Und genau dafür braucht es Zeit, es braucht gute Fragen und es braucht das gemeinsame Gespräch über Mathematik. Schön, dass du da warst, Daniela.
Ja, Max, vielen Dank für die Einladung. Und es war wirklich ein sehr kurzweiliges, tolles Gespräch mit dir. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte und ein bisschen was erzählen durfte.
Danke dir.
Tschüss.
Und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert Zeugnis Zukunft und empfehlt den Podcast gerne weiter. Tschüss und bis zur nächsten Folge in 3 Wochen.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.